Jesus Christus, du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen, außer zu dir? So bitten wir dich, berühre du uns durch dein eigenes Wort. Amen. Ich lese als Predigttext aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom, Kapitel 12, Vers 17 bis Vers 21. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es geschieht in einer stürmischen Gewitternacht. Ein Kurier des französischen Königs sucht erschöpft Herberge vor dem Unwetter in einem Schloss. Der Hausherr, ein Edelmann, gewährt ihm Gastfreundschaft am offenen Herdfeuer. Zu spät erkennt der Gast den Ort seiner Zuflucht. Zu spät erkennt er das Wappen wieder, den Saal, den Herd. 3 Jahre zuvor war er schon hier gewesen, auf der Jagd nach hugenottischen Flüchtlingen. Und mit brutaler Gewalt hatte er die Herrin des Hauses zwingen wollen, den verborgenen Ort ihres Ehemanns zu verraten. Ihr beharrliches Schweigen hatte er zu brechen versucht, indem er ihre Füße in das offene Herdfeuer streckte. Vergeblich. Zu spät erkennt er jetzt den Ort seines Verbrechens wieder. Und er wird erkannt. Der schreckensstarre Blick der Kinder verrät es ihm. In Panik lässt er sich schnell sein Schlafgemach zeigen. Er verriegelt von innen die Tür und denkt bei sich, hat der Hausherr nur einen Tropfen Bluts, erwürgt er dich. Albträume plagen ihn im Schlaf. Als er am anderen Morgen erwacht, steht der Hausherr vor seinem Bett, das Haar ergraut. Durch die verborgene Tapetentür im Raum ist er zu ihm gelangt. Er tut ihm nichts. Er geleitet ihn sogar ein Stück des weiteren Weges. Der Täter will vorbeugen. Herr, ihr seid ein kluger Mann und voll Besonnenheit. Ihr wisst, dass ich dem größten König eigen bin, lebt wohl, auf nimmer Wiedersehen. Der andere spricht, du sagst, dem größten König eigen, heut ward sein Dienst mir schwer. Gemordet hast du teuflisch mir mein Weib und lebst. Mein ist die Rache, spricht Gott. In diese Worte des Predigttextes aus dem 12. Kapitel im Römerbrief mündet die berühmte Ballade von Konrad Ferdinand Meyer, Die Füße im Feuer. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und mehr entdecke ich, dass gerade dieser Vers, der einem ja erstmal auch schlucken lässt, weil da so von Rache die Rede ist, dass er nicht fehlen darf in all den anderen Versen, auch wenn er ihre Harmonie ja zu stören scheint. Diese Worte von dem Zorn Gottes und von der Rache, sie bringen eine Spannung in diese Verse im Römerbrief. Da ist die Aufforderung, Gutes zu tun, in Frieden mit den anderen zu leben, das Böse mit dem Guten zu überwinden und mittendrin dieses gibt Raum dem Zorn Gottes. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und die Spannung wird noch ein bisschen größer, wenn man auf den Anfang des Kapitels sieht. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, ich ermahne euch, bei der Barmherzigkeit Gottes. Wenn man diese Überschrift mit den Versen jetzt mal zusammennimmt, dann hieße das: Ich ermahne euch, bei der Barmherzigkeit Gottes gebt Raum dem Zorn Gottes. Ich glaube, dass Paulus das nicht von ungefähr so zusammengestellt hat. Und vielleicht braucht es diese Worte vom Zorn Gottes und von der Rache, die des Herrn ist, bevor er dann sagen kann: Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit dem Guten. Mein ist die Rache, spricht der Herr, also gebt Raum dem Zorn Gottes. Das Erste, dem diese harten Worte Rechnung tragen, ist vielleicht, dass es Dinge gibt, die nach menschlichem Ermessen und Gefühl nur so nach Rache und Vergeltung verlangen. Es gibt Böses, es gibt das Böse, und es ist oft das ganz konkrete, furchtbare Böse, wie in dieser Ballade, wo ein Scherge eines Königs eine Familie durch einen Mord grausam zerstört. Ein Mord, wo sich wie so oft das Unrecht der politischen und religiösen Herrscher mischt mit den persönlichen Abgründen so eines Schergen, der dann der armen Frau die Füße ins Feuer steckt. Immer wieder stellt die Bibel einem solchen Unrecht, dem Bösen, Gottes Zorn gegenüber und meint damit, Gott wird Recht schaffen. Es wird die Zeit kommen, wo diejenigen, die das Unrecht tun, dem höchsten Richter, dem höchsten König, nicht mehr ausweichen können. Es ist aufschlussreich, dass das hebräische Wort für den Zorn oft das gleiche ist wie für die Nase. Zorn Gottes, das heißt, Gott hat eine empfindliche Nase für das Böse, das Unrecht. Er kann es nicht riechen, wenn das Leben beschädigt und entwürdigt, wenn es zerstört wird. Und da scheinen in der Tiefe Gottes Zorn und sein Erbarmen zusammenzukommen. Denn oft ist Gottes Zorn sein parteiliches Eingreifen für die Opfer, denen konkretes Unrecht geschieht. Das Erbarmen mit den Elenden, mit den Missbrauchten und den Misshandelten, das bringt Gott in Zorneswallung. Er nimmt es nicht hin, leidenschaftslos oder abgeklärt. Keine Träne geht bei ihm verloren. Diese Dinge treffen Gott selbst in seinem Innersten und sie lassen quasi seine Nasenflügel im Zorn erzittern. Und ich musste daran denken, ob es nicht was Ähnliches ist, wenn über dem Kreuz Jesu am Karfreitag sich der Himmel verfinstert und die Menschen erschrickt. Da bringt Gott die Welt für Augenblicke zur Erschütterung, als wenn sein innerstes Erbarmen und Schmerz über dieses Unrecht in Zorn entbrennt. Beides, Erbarmen und Zorn. Und vielleicht nimmt Gottes Nase auch etwas wahr, das uns oft entgeht, was wir oft hinter all den Unrechtstaten und dem konkreten Bösen nicht sehen möchten oder was uns unheimlich ist. Gemordet hast du teuflisch mir, mein Weib, hält der hugenottische Ehemann dem Kurier des Königs entgegen. Teuflisch, selbst wenn man nicht an einen personalisierten Teufel glaubt, dann verbirgt sich doch hinter diesem Wort teuflisch so eine Fassungslosigkeit, wie Menschen nur zu so etwas fähig sein können, dass sie sich selber ein Rätsel sind, dass man mit aller Vernunft manchmal nicht begreifen kann, wie bringen wir Menschheit so etwas zu Wege. Und in demselben Römerbrief bekommen wir ja mit, dass Paulus über sich selber so fassungslos ist. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich eigentlich nicht tun will, das tue ich in seiner eigenen Biografie. Er hat Menschen Böses angetan, er hat die ersten Christen verfolgt und er meinte damit genau Gutes zu tun. Spät erst kommt die Erkenntnis, dass er gegen Gottes Willen gehandelt hat. Und dann fällt uns vielleicht ein, wie oft wir sagen, ich habe ja wirklich nur das Beste gewollt mit den eigenen Kindern, mit der Partnerin, dem Partner, vielleicht auch in der Gemeinde, vielleicht auch in der Politik. Ich habe ja nur das Beste gewollt aber irgendwann ahne ich, begreife ich vielleicht, ging es tatsächlich um die anderen, um das Beste für sie, oder ging es um mich selbst, ging es um Gott, oder habe ich doch nur um mein eigenes Wohl gekreist? Diese Erfahrung mit der eigenen Zwiespältigkeit ist vielleicht das Zweite, dem Paulus hier Rechnung trägt, wenn er sagt, gebt Raum dem Zorn Gottes. Dem Zorn Gottes, nicht eurem Zorn. Rächt euch nicht selbst. Der Hausherr in der Ballade ist ergraut, hat graue Haare bekommen, als er morgens vor dem Bett des Täters steht, über Nacht graue Haare. Das ist ja ein Spiegel dafür, dass in dieser Nacht ein Kampf in ihm stattgefunden haben muss. Wie leicht hätte er sich selber und der ermordeten Frau Recht verschaffen können, indem er nachts durch diese heimliche Tapetentür gekommen wäre und den Schlafenden einfach getötet hätte. Er hätte die Rache wäre leicht gewesen. Aber er geht der Rache nicht nach. Er tut es nicht und offenbar nicht, weil er darauf setzt, dass Gott ja groß und stark ist und Gottes Rache noch viel grausamer und härter ausfallen wird als seine eigene. Nein, die Rache Gott zu überlassen, fällt ihm ja offenbar schwer. Heute war sein Dienst mir schwer, sagt er dem Täter. Der innere Kampf hat ihn um Jahre altern lassen. Man mag fragen, was das für ein innerer Kampf gewesen sein mag. Ich denke doch, so wie er spricht, dass es ein Ringen war vor Gott, vielleicht im Gebet mit Gott. Vor Gott mag er erkannt haben, was es für ihn bedeuten würde, wenn er seinem Feind jetzt selber ein Feind würde. Dass die Gefahr besteht, dass er dann selber wird wie sein Feind. Dass er verloren gehen könnte in dem Wunsch, den anderen zu vernichten. Der Rächer des Bösen droht immer selbst dem Bösen und seinen Mitteln zu verfallen. Er spielt nachher, ohne es zu merken, dasselbe Spiel mit. Paulus sagt, das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und so verstehe ich auch die Bitte von König David, der hatte vielleicht auch Grund dazu, in Psalm 139, der kurz vorher noch Gott um die Vernichtung seiner Feinde anfleht, dass er dann Gott bittet, erforsche mich, erkenne, wie ich's wirklich meine, prüfe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Vor Gott in so einer Art geschütztem Raum darf die Selbsterkenntnis wachsen. Meine menschlichen Motive, meine Beweggründe sind nie ganz rein und frei. Ich stehe nie ganz einfach auf der guten Seite. Wie kann ich dann die letzte Rolle des Richters einnehmen? Im tiefsten mag dahinter noch eine andere Erkenntnis liegen, die uns und Gott betrifft. Wenn Gott so mit uns umgehen würde, wenn er Böses mit Bösem vergelten würde, wenn er, weil wir nicht an ihn denken und so tun, als gäbe es ihn nicht, nun so handeln würde, als gäbe es uns nicht, wenn wir lieblos mit ihm sind und er wäre ebenso lieblos mit uns, dann wären wir verloren. Wir leben alle davon, dass Gott nicht so mit uns verfährt. Wir leben alle davon, dass er das Spiel des Bösen nicht spielt, dass er es sogar beendet, als Jesus aus ganzer Barmherzigkeit Gottes mit uns am Kreuz für uns stirbt. Liebe Schwestern und Brüder, das heißt für mich nicht, haben wir es ja gewusst, wir sind alle Sünder und dann sind nachher alle Katzen grau. Von dem Opfer einer Gewalttat, eines Missbrauchs, einer Unrechtstat zu verlangen, in dem Täter doch den Sünder zu erkennen, der mir in Wahrheit ganz nah ist, das wäre grausam und unbarmherzig. Nein, es ist anders gemeint. Wenn ich erkenne, dass ich auch selbst eine Sünderin, ein Sünder bin, dass ich auch selber Abgründe habe, dann weiß ich, dass alle Versuche zwiespältig bleiben müssen, das Böse zu vergelten. Nehmt Abstand von der Vergeltung. Das ist die Warnung. Dem Bösen wirklich zu widerstehen, so wie Gott das von uns Menschen vielleicht wünscht, das vermochte nur Jesus. Wer sich vor Gott selber sieht und den Mut zur Wahrhaftigkeit durch ihn bekommt, hat keinen Grund zur Selbstgerechtigkeit. Prüfe mein Herz, erkenne, wie ich's meine. Vielleicht hat der hugenottische Edelmann in jener Nacht genau so gebetet. Vielleicht hat er bis kurz vorher nicht gewusst, dass er es vermögen würde, nicht Rache zu nehmen. Ich glaube, dass das ein Gebet, eine Besinnung vor Gott ist, vielleicht auch vor den Menschen, die wir ganz dringend brauchen, nicht nur im persönlichen Leben. Wenn es um die Reaktion auf terroristische Taten geht, die im Innern ja manchmal wirklich ohnmächtig Zorn aufwallen lassen, wenn ich an das tief zerrüttete Verhältnis denke, was uns ja manchmal mit unserer Verbundenheit zu Israel zu schaffen macht, zwischen Israel und den Palästinensern, wenn ich jetzt denke, was für eine Gratwanderung es ist, dass man gegenseitig Manöver abhält an den Grenzen Baltikum, Polen, hier, Russland, da. Wie dringend ist Besinnung und Gebet, wenn es gilt, damit umzugehen, dass der koreanische Diktator Kim Jong-un eine Eskalation fast herbeiruft, vielleicht gar nicht begreift, mit was für einem Feuer er spielt. Und zugleich ist die Einschätzung der Situation so schwer, dass man es eigentlich nur Gott in die Hände legen kann. Wir haben alle keine abschließenden Antworten oder Lösungen. Ich möchte mich ganz sicher nicht dazu vermessen. Aber mir wäre wohl und mir ist wohl zu wissen, wenn es unter den Verantwortlichen, die beraten und entscheiden, Menschen gibt, die vorher in das demütige Gebet mit Gott gehen. Es gibt diese auch in der Politik und wir sollten ihnen Mut machen und sie unsererseits in unser Gebet einschließen. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Als letztes, dieser Satz des Paulus eröffnet eine Perspektive, einen Raum. Der hugenottische Edelmann gibt seinen Zorn, seinen Schmerz und seinen Rachedurst an Gott selber ab. Er überlässt es Gott, wie Gott den Zorn füllt, auf Gottes Weise. Er überlässt es Gott, dass Gott seinen Zorn und sein Erbarmen miteinander konfrontiert. Er überlässt es Gott, ob daraus ein zorniges Erbarmen wird oder ein barmherziger Zorn gegenüber dem Täter. Gott, der eben Gott ist und nicht Mensch, dem übergibt er die Urgewalt seiner Gefühle, die sein Haar grau werden ließ über Nacht. Und das gibt ihm als allererstes einen Raum, etwas nicht zu tun. Er nimmt die Vergeltung nicht in die eigene Hand. Diese Tapetentür hätte ihm die Möglichkeit dafür gegeben. Und der Täter begreift das, wie gefährlich es war. Hat er nur einen Tropfen Blut, dann erwürgt er dich. Böses mit Bösen zu vergelten, so unterstellt er, liegt uns offenbar im Blut, uns Menschen. Und gestört wird der böse Kreislauf erst, wo jemand es nicht tut, die Erwartung nicht erfüllt. Der Hausherr lässt zu, was ihn ja gerade empört angesichts des Unrechtes. Er ruft: Du hast mir mein Weib gemordet und lebst, und er lässt ihn leben. In Respekt vor Gott wahrt er sogar die Gastlichkeit. Wohlgemerkt, ich finde das für mich, für uns wichtig, er handelt nicht so, weil er wie durch ein Wunder plötzlich sein innerer Aufschrei sich verwandelt hat in Wärme, in Liebe gegenüber dem Täter, in eine übermenschliche Güte. So ist es nicht. Der Kampf zwischen dem Vergeltungswillen und der Liebe zugunsten der Liebe zu entscheiden, das konnte wohl wirklich nur Jesus. Das kann nur Gott selbst. Hinter den menschlichen Abgründen, die man erlebt hat, das Geschöpf Gottes zu erkennen, das sich im Tiefsten vielleicht nach Erbarmen sehnt, es aber selber gar nicht merkt, das vermag nur Gott. Vernichtenden Zorn und unendliche Liebe zusammenzubringen, das müssen wir wohl Gott überlassen. Aber wir haben die Möglichkeit zu bitten, prüfe mein Herz und erkenne, wie ich's meine. Wir haben die Möglichkeit, dem Zorn Gottes Raum zu geben und damit Gott selber. Wir haben diese Möglichkeit, das Spiel des Bösen nicht mitzuspielen, Abstand zu gewinnen von der Versuchung, ihm nachzugeben, Besonnenheit zu erlangen, wie dem Bösen zu begegnen ist, ohne dass wir uns selber davon überwinden lassen. Persönlich, privat, politisch tut es Gut und Not, immer wieder Abstand zu nehmen von sich selbst vor dem größten König. Und so mag es ganz im Sinn der Barmherzigkeit Gottes sein, dass wir immer mal wieder mit dem eigenen Zorn, dem Zorn Gottes, Raum geben. Amen.